Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Ja, es ist so schön, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub und wer klug ist, der sorgt vor und hört auch den Podcast von Studiosus. Wir machen Ihnen hier schon mal Lust auf die nächste Reise, die charmante kleine Hilfe bei der Planung für den nächsten Urlaub, ja, so einer, wo alles passt, das Land, die Leute und auch die Geschichte. Mit allem, was Ihnen ganz speziell Freude macht, was Sie anspricht, völlig egal wo auf der Welt. Und dazu lernen Sie hier auch die Menschen kennen, die Ihren Sehnsuchtsort vorstellen, ja, mit denen Sie unterwegs sein werden, am vermutlich schönsten Arbeitsplatz der Welt, eine ganze Stadt nämlich. Das ist mal so schnell gesagt, finde ich, ja, Sehnsuchtsort, aber auch die Stadt heute ist so ein besonderer Ort, das werden Sie gleich merken, wenn mein Gesprächspartner heute ins Schwärmen kommt. Mein Name ist René Hausmann, ich bin Radiomoderator und Journalist und freue mich, dass Sie zuhören. So, jetzt muss ich die Spannung hier aber mal lösen. Wir sind heute in Norditalien, in Verona und das mit Thorsten Fleig. Thorsten, schön, dass du da bist und du bist ja auch ganz frisch zurück aus Verona, ne?
Ja, genau. Hallo. Buongiorno.
Ah, das klingt so toll.
Ja, ich war gerade vor wenigen Tagen noch in Verona.
Thorsten, Verona, wenn du es in 2, 3 Worten erklären müsstest, was wäre das bei dir?
Ach, Verona ist wirklich ein Sehnsuchtsort. Nicht nur für mich, sondern war es das schon immer, denn Verona ist, wenn man so möchte, echt das Tor nach Italien hinein. Ist so die erste Stadt, mit der man Italien betritt und wo einem all das, was Italien ausmacht und was ja auch unsere Sehnsucht nach Italien ausmacht, zum ersten Mal begegnet.
Waren jetzt nicht ganz 3 Worte, aber ich verstehe die Begeisterung. Bevor wir dich hier von der Leine lassen in der Stadt mit diesen großen Geschichten, erzähl uns so ein bisschen über dich. Du bist seit 25 Jahren bei Studiosus, gehörst da schon fast zum Inventar. Wie war denn dein Weg dorthin?
Ja, wie du schon gesagt hast, mit meinem Namen, ein nordischer Vorname und ein urschwäbischer Nachname. Aber die italienischen Freunde haben immer gesagt, Conte la Cigogna si è sbagliata, mit dir hat sich der Storch verflogen, der hätte dich lieber irgendwo in Italien absetzen müssen als im Neckartal. Und ja, durch Studium, das ich in Tübingen gemacht habe mit Kunstgeschichte und Musikwissenschaften, war eben sehr, sehr früh auch ein Bezug zu Italien da. Und ich habe dann noch während des Studiums angefangen, für Studiosus Reisen zu führen, eigentlich durch alle großen Kunstregionen Italiens. Und wenn man mit einem Land so eng verbunden ist, dann möchte man da natürlich nicht nur durchreisen, sondern auch irgendwo seinen Alltag leben. Und so habe ich viele Jahre in Italien gelebt. Lebe inzwischen wieder in Berlin, aber bin eben nach wie vor sehr, sehr viel in Italien und zunehmend viel auch in Oberitalien. Damit auch immer wieder in Verona unterwegs.
Also man könnte sagen, mit all dem, was du vorher gemacht hast, wurde schon irgendwie der Grundstein für große Reisen und dein Leben aus dem Rucksack gelegt, richtig?
Ja, ja, das stimmt schon. Der Koffer ist das Zuhause.
Du bist heute also Experte für eine ganze Reihe an Regionen, an Reisezielen. Lebst in Berlin. Brauchst du immer Trubel oder könntest du auch irgendwo auf dem Land glücklich sein?
Ach, ich bin schon ein Mensch, der die Stadt braucht. Einfach auch den ganzen Kulturbetrieb einer Stadt. Ich bin ein leidenschaftlicher Opernliebhaber und da ist schon ganz gut, wenn das nächste Opernhaus nicht allzu weit weg ist.
Dann lass uns die Stadt mit der jahrtausendalten Geschichte doch einmal bereisen. Verona, eine Stadt, die von Dichtern und Philosophen geliebt wurde und im Grunde, wie du es schon gesagt hast, war ja Verona auch das Erste, was sie von Italien mitbekommen haben, richtig?
Ja, natürlich. Wenn man über die Alpen zieht, dann in Verona tritt man im Etschtal eben in die Ebene hinaus und trifft sozusagen auf die erste große italienische Stadt, wenn man so möchte. Und Verona war immer auch ein Grenzpunkt. Und das liegt zum einen natürlich an dem Fluss, der durch Verona fließt, die Etsch, Italiens zweitlängster Fluss. Und das war immer so ein bisschen der Übertritt nach Italien hinein. Mhm. Und das galt schon für römische Kaiser, deutsche Kaiser in mittelalterlichen Zeiten, wie auch natürlich für die großen Grand Tour-Reisenden im 19. Jahrhundert. Das war der Ort, wo man Italien erreichte.
Ja.
Letztendlich ist auch Verona wirklich so eine Stadt, wo man zum ersten Mal auf all das trifft, was für uns Italien ausmacht. Die schönen Plätze, von einem Platz in den anderen zu spazieren. Man trifft zum ersten Mal auf die Bauten der Antike und tritt sozusagen in diese Geschichte Italiens ein.
Was hat denn Verona früher so interessant gemacht? Also was war so besonders mit Blick auf Lage und Wirtschaft an dieser Stadt?
Naja, es ist eine verkehrsgünstige Lage und das macht letztendlich Veronas Erfolg und wirtschaftlichen Erfolg bis heute aus. Man darf das nicht vergessen, auch heute ist Verona noch ein wichtiger Wirtschaftsstandort und nicht nur die schöne Altstadt, die wir als Touristen besuchen. Und das liegt vor allen Dingen am Kreuzungspunkt eben wichtiger Straßen. Das war in der Antike schon die Via Postumia, die Ost-West-Richtung nördlich der Ebene eben verlief und dann der großen Querachse der Claudia Augusta, was im Grunde genommen die heutige Achse noch über den Brenner ist, bis heute nach Bayern hinaufführt, diese Straße. Und die sich in Verona kreuzten und damit Verona eben an einem wichtigen strategischen Ort befand. Dazu kam aber nicht nur die Straßen, sondern eben auch der Fluss, denn bis ins letzte Jahrhundert hinein war der Fluss auch als wichtiger Verkehrsweg da, mit Flößen aus den Alpen raus Waren zu bringen oder eben über den Fluss auch Waren über die Alpen zu bringen.
Die Stadt hat eine Geschichte von über 2000 Jahren. Das macht sich dann vermutlich auch in der Architektur bemerkbar. Also jede Epoche hatte irgendwie ihre Spuren hinterlassen.
Ja, und das ist das Besondere in Verona, dass wirklich eine urbanistische Kontinuität da ist, wie kaum in einer anderen Stadt. Man muss eigentlich wirklich sagen, Verona, das ist so wie einmal 2000 Jahre Stadtgeschichte, die nie zum Erliegen gekommen ist. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wenn man auf die Piazza Erbe kommt, den Marktplatz, der ist im Grunde genommen seit 2000 Jahren Marktplatz, nicht? Der war schon in der Antike der Forumsplatz und im Grunde genommen hat sich da über 2000 Jahre das Leben abgespielt. Und wenn man da um sich schaut, dann findet man eben Bauten aus der Antike, aber genauso aus der Romanik, aus der Gotik, aus dem Barock, aus der Renaissance zuvor, bis hin zum Carlo Scarpa, der moderne Architektur im 20. Jahrhundert in Verona verwirklicht hat. Also es ist eine Kontinuität, die eigentlich einzigartig ist. Schau mal, wenn du nach Florenz fährst, das ist eine reine Renaissance-Stadt. Oder wenn du nach Siena kommst, das ist eine gotische Stadt. Ja. Aber eine Stadt, die einfach diese Kontinuität mit sich bringt, das ist schon einzigartig. Und deswegen hat auch die UNESCO Verona zum Kulturerbe erhoben.
Findest du, dass Verona auch Rom Konkurrenz machen kann?
Ja, natürlich. Verona nannte man immer schon La Piccola Roma. Und es gibt eine Legende, dass ein keltischer Fürst, der gen Rom zog, den Schwur geleistet habe oder den Ausruf getan habe, Vae Roma, also wehe dir Rom, in seinem feindlich gesinntes Anrücken damit ankündigte und dass der Name Verona aus diesem Ausruf Vae Roma sich ableiten würde. Ob das wirklich so ist oder in die Legende gehört, das bleibt deiner Fantasie überlassen.
Es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte, die erzählt man sich ja gerne, wenn man dort vor Ort ist. 250.000 Menschen leben etwa in Verona. Ich kann mir vorstellen, die haben die Ruhe weg. Ja, Verona ist verkehrsberuhigt, hast du mir erzählt, und man ist eigentlich auch wirklich gut zu Fuß unterwegs.
Ja, in der Edge-Schleife, in der Verona liegt, diese letzte große Schleife, die der Fluss macht, bevor er dann in die Ebene hinaustritt, da ist die Altstadt doch recht überschaubar von ihren Dimensionen und die Veronesen genießen das. Die Stadt ist, wie gesagt, verkehrsberuhigt. Man kann da flanieren, man kann da einfach unterwegs sein. Und ja, die Dinge, die in der Stadt Hektik geben, die sind alle außerhalb. Die Industriegebiete liegen weit draußen in der Ebene, aber auch die Diskotheken sind natürlich am See draußen, am Gardasee, der ja nicht weit ist. Also die Stadt ist eigentlich schon eine Flaniermeile.
Schön, traumhafte Vorstellung. Es ist eine Stadt, die auch Charme hat, die Stil hat und die Menschen dort sollen unfassbar freundlich sein und nahbar. Ist es auch deine Erfahrung, die du auf deinen Reisen dorthin gemacht hast?
Oh ja, absolut. Also die Veroneser sind wirklich ein sympathisches Völkchen und ich habe viele gute Freunde in der Stadt, bis hin zu Patenkindern, die ich in Verona habe. Und es gibt natürlich eine enge persönliche Bindung auch nach Verona. Und ja, mit den Menschen da ist gut auskommen.
Die Geschichte mit den Patenkindern, die muss ich dich nachher nochmal abfragen. Ich kenne sie eigentlich schon, aber die passt an eine Stelle nachher noch viel, viel besser.
Also, okay.
Wer so lebt und so entspannt unterwegs ist, der ist natürlich das nicht nur wegen der Lage und den Highlights der Stadt. Und die gibt's ja en masse. Natürlich sind auch die Weine unfassbar gut, das hast du mir schon erzählt. Die traumhafte Küche zudem. Was macht denn das Kulinarische dort aus? Also gibt's eine besondere Küche oder eine veronesische Art der Zubereitung möglicherweise? Was muss ich unbedingt probieren, wenn ich mit dir unterwegs bin?
Oh ja, das gibt's schon. Also Verona hat eine sehr, sehr reiche Küche, weil einfach Einflüsse von allen Seiten da sind. Hinter Verona gehen die Berge ins Valpolicella, in die Voralpen rein und da kommt diese deftige Küche aus den Bergen. Vor Verona liegt die Ebene mit ihrer Polenta, mit den großen Maisfeldern und auch Reis, der da angebaut wird. Und so hat man natürlich Einflüsse. Man hat den frischen Fisch aus dem See, man hat aber auch den Meeresfisch aus Venedig herüber, das ist nicht so weit. Und insofern hat man eine sehr reiche Küche, die aber oftmals eben auch aus einer ursprünglich armen Küche herkam, nicht? Also, dass man beispielsweise das Pferdefleisch isst, das gibt eine Legende, die bis in die Zeiten Odoakers und Theodorichs des Großen zurückgeht, dass nach der Schlacht die Pferde da lagen und die Bevölkerung sich das Fleisch geholt habe, woher die Sfilacci, die ganz fein geschnittenen, getrockneten Fleischstreifen, die Patissada, die Cavall, wie die Veronesen das nennen, herkommt, ein Nationalgericht. Aber man hat natürlich überhaupt viel Deftiges, die Sobressa, eine Art Salami, die luftgetrocknet aus den Bergen kommt. Mm. Und natürlich auch die Weine, die du gerade angesprochen hast. Da sind ja wirklich mit die feinsten Weine Italiens dabei. Der Bartolino Superiore, der Suave als schöner Weißwein im Sommer, ein frisches Getränk zu einer leichten Pasta, vielleicht mit Fisch. Aber auch der schwere Amarone. Und ich hatte gesagt, Reis baut man an und ein Risotto all'Amarone. Das ist also wirklich so ein Wintergericht. Da wird es einem richtig warm ums Herz, wenn man so Veroneser Küche erlebt.
Kannst du einfach noch ein bisschen weiter erzählen über das Essen? Das ist so traumhaft dazu zu hören.
Ja, gerne. Ich hätte dir da ein paar gute Adressen, wo man das alles auch probieren könnte.
Sehr, sehr schön, Thorsten. Ich vermute, all das Frische, von dem du gerade gesprochen hast, gibt es dann auf den zahlreichen Märkten der Stadt. Jede Piazza hat da einen. Von der Piazza della Erbe hast du schon gesprochen?
Ja, auf der Piazza della Erbe, da muss man ein bisschen gucken, dass man die Gemüsestände noch findet zwischen all dem Touristenkitsch, der da auch verkauft wird natürlich inzwischen. Aber im Grunde genommen, ja, gibt es noch viele Märkte und man bekommt all diese Dinge frisch und das macht natürlich dann auch Spaß, da zu kochen.
Schön. In der Nähe der Gardasee, du hast es gerade angesprochen, 35 Kilometer entfernt, hatte ich nachgeschaut. Wenn ich am Tag vielleicht Kultur und gutes Essen hatte, mal so zwischendurch zum Surfen an den Gardasee, ist das üblich? Kann man das machen?
Aha, das ist was Wunderbares. Ja, natürlich kann man das machen und einfach, wenn man sportlich ist und surfen kann. Ich kann nämlich nicht surfen.
Ach, hätte ich dich gerade gefragt.
Nein, ich kann es leider nicht. Aber man kann auch am See sitzen und einen wunderbaren Aperitivo im Sonnenuntergang trinken und auf den Monte Baldo schauen und sich gut gehen lassen. Der See ist schon ein wunderbares Naherholungsgebiet für die Veronesen natürlich.
Sehr schön.
Aber auch die Berge dahinter ins Valpolicella hinein. Also man hat die reiche Auswahl und das ist das Schöne. Man hat die Ebene, die Berge, den See, viel Verschiedenes.
Kommen wir mal zu den Dingen, die man ja gesehen haben muss, wenn man da ist. Ganz vorne, ganz klar, der kleine Balkon, den die ganze Welt kennt. Genauso wie den Mann, der diese Liebesgeschichte ins Zentrum von Verona geholt hat. Jeder, der mit dir reist, möchte dorthin, richtig?
Ja, natürlich. Alle kennen Romeo und Julia. Dabei muss man dazu sagen, dass die beiden eigentlich mit Verona ursprünglich gar nicht so viel zu tun hatten. Und das ist erst ein literaturgeschichtlicher Umweg, der die nach Verona bringt. Aber nun war es natürlich so, dass vor allen Dingen dann, als die Grand Tour-Reisenden im 19. Jahrhundert kamen, die hatten ihren Shakespeare gelesen, die schnell gefragt haben, ja, wo ist denn das? Und die Veronesen wären keine echten Italiener, wenn sie nicht eine Antwort gehabt hätten, wo das Ganze stattgefunden haben soll. Und so hat man zwei historische Phantomgestalten, wie man ein Schreiberling gesagt hat, ein Wort, das mir ganz gut gefällt. Sie sind historisch, aber sie sind Phantomgestalten. Und so hat man dann erst in den 30er Jahren, das darf man gar nicht laut sagen, einen Balkon ins Haus genagelt, auf dem die Geschichte angeblich stattgefunden haben soll. Und ich finde das immer ganz schön und natürlich erzähle ich den Leuten die ganze Geschichte, die ja nun wirklich zu den großen Stoffkomplexen der abendländischen Literaturgeschichte gehört und eine enorme Rezeption gefunden hat. Ob im Film, ob auf der Opernbühne, ob im Ballett, ob im Musical, nicht? Letztendlich ist West Side Story nichts anderes als die Geschichte von Romeo und Julia, dass die eigentlich in Verona einen Schauplatz sucht, der ja historisch aber gar nicht da war. Und so ist es auch. Man geht durch die Stadt und man findet alle möglichen Denkmale für Garibaldi und für Cavour und für andere. Nur für Shakespeare findet man keins. Und ich führe meine Gäste gerne dann ganz am Schluss der Führung immer noch an das Stadttor. Denn am Stadttor hat man eine kleine Tafel angebracht und da ist ein Zitat aus Romeo und Julia drauf, nämlich Romeos Worte aus dem dritten Akt. There is no world without Verona walls. Also da ist keine Welt jenseits der Mauern von Verona. Und ein schöneres Zitat ließe sich ja gar nicht finden, um Shakespeare ein Denkmal zu setzen. Mit einer kleinen Büste hat man das an das Stadttor geschrieben, sodass jeder, der da rausgeht, weiß, wenn ich da rausgehe, da draußen ist keine Welt mehr. Die Welt ist Verona.
Sehr schön. Ich habe mir in Vorbereitung für diesen Podcast auch ein paar Fotos dazu angeschaut, denn du weißt ja, ich war ja noch nie dort. Es gibt dort eine Wand, an der sich die Liebenden dieser Welt verewigt haben. Das sah ein bisschen schräg aus. Ist es immer noch so, dass man dort Zettelchen ranpappt mit irgendwelchen Liebesbotschaften?
Nee. Die Wand ist heute gereinigt und das ist auch gut so, denn sie war furchtbar. Aber ganz ursprünglich war sie mal schön, denn jeder schrieb an diese Wand einfach die Namen, oft mit einem Herz drumherum und alle Liebespaare verewigten sich da. Und als kein Platz mehr war, da fing man an, dann diese Zettel da drauf zu kleben.
Ach Gott.
Und teilweise mit Kaugummi, die da hingeklebt. Oh. Und es war also nicht wirklich so romantisch, wie man sich ein Liebesnest vorstellt. Und irgendwann hat die Stadt dem mal ein Ende gesetzt. Aber natürlich gibt es immer noch den Hof. Und im Hof steht die Statue der Julia. Und alle müssen da natürlich hin und der Dame an den Busen fassen, denn das soll Glück in der Liebe bringen. weiß nicht, ob man das Liebesglück so mit Händen fassen kann, aber alle probieren es und lassen sich dabei fotografieren und posten ihr Bild von Julia in Verona. Aber natürlich ist es immer noch ein hübscher Ort, der tausende Menschen anzieht, klar.
Aber ich kann das bestätigen, diese Statue, die ist komplett dunkel. Es ist nur eine Stelle hell. Und rat mal, welche.
Naja, wo alle hinfassen. Ja, klar.
Na klar. Nicht? Und jetzt sind wir an der Stelle, wo du als Musikwissenschaftler mit Schwerpunkt Oper ins Spiel kommst. Ich weiß von dir, dass du Drehorgeln sammelst. Und es geht jetzt für uns in Richtung Amphitheater, das römische Amphitheater, die Arena heute. Und wenn du mit deinen Gästen auf dem Weg dorthin bist, bekommen deine Gäste einen Hauch von deiner Sammlung zu spüren. Du spielst ihnen was vor. Hast du eine dabei?
Ja, genau. Ja, ich habe eine mitgebracht, denn ich mache das wirklich gerne. Wenn man natürlich in die Arena geht mit den Gästen, dann macht man eine Einführung zu dem, was sie dort am Abend erleben werden. Und natürlich auch eine Einführung ein bisschen auf das Werk hin. Und ja, man könnte natürlich mit tollen Einspielungen aus irgendeinem Lautsprecher tröten, aber das macht nicht so Spaß. Und ich habe dann in der Tasche einfach solche kleinen Drehorgeln hier. Und da habe ich natürlich auch eine mit dem berühmten Triumphmarsch. Ich spiele dir den mal vor.
Ja, mach mal. Sehr schön. Und schon ist man eingestimmt.
So einfach. Reicht, um den Ohrwurm zu vermitteln.
Besser geht's gar nicht. Das ist der Hinhörer. Klasse.
Ja, ja.
Wie kann man sich das Amphitheater vorstellen? Die Bühne in der Mitte, die Bühne auf einer Seite. Wie werden dort die Inszenierungen vorgeführt?
Ja, also auf einer Seite hat man die Bühne und das ist natürlich großartig, weil es eine Riesenbühne ist und hinter der Bühne das Rund der Stufen, was an und für sich schon eine großartige Kulisse ist. Und die Größe der Bühne macht natürlich Inszenierungen möglich, wie man sie in einem Opernhaus nie machen könnte. Und immer wieder hat man gesagt, es sei die größte Opernbühne der Welt und das stimmt vielleicht auch. Also das heißt, in der einen Hälfte des Runds sitzt das Publikum und wenn man so möchte, im Parkett, in der Arena. Mhm. Und auf der anderen Seite hat man die große Bühne. Und man fing das Jahr 1913 an, zu Verdis 100. Geburtstag. Und spielte da zum ersten Mal eben eine Aida. Und eine Aida eignet sich natürlich mit ihren großen Massenszenen, mit dem großen Triumphmarsch auch. Und bis heute denke ich immer, also eine Aida muss man schon sehen. Wenn man noch eine andere Opern sehen will, gerne. Die können auch schön sein, die große Turandot da drin zu erleben oder eine Nabucco. Aber Aida, das ist so das Stück, das mit der Arena verbunden ist. Und das hat auch seinen Grund, seinen historischen Grund, warum man genau das spielte, können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Aber jedenfalls strömen alle da hinein und davor ist man natürlich zum Essen auf der Piazza Pra und auf dem Liston, das ist die Häuserzeile der Piazza Pra entlang, da ist ein Restaurant neben dem anderen und da geht man vorher natürlich erstmal schön zum Essen und da beginnt natürlich auch das Fare Bella Figura, das Auf- und Ablaufen, zeigen, wer so alles kommt und geht, das gehört ja zum Theater auch immer dazu.
Klasse.
Und dann nimmt man Platz, die einen im edlen Sessel gepolstert, unten die anderen oben auf den einfachen Stufen, auf den Steinstufen. Und dann gibt es die schöne Tradition, die von 1913 noch herrührt, dass jeder ein Kerzchen mitbringt, um die Arena zu erleuchten.
Ach, traumhaft.
Das ist dann wirklich ein magischer Moment, nicht? Wenn dann 13.000 Menschen da drin sitzen, tausende kleine Kerzen brennen und es wird so mucksmäuschenstill, dass du eine Stecknadel fallen hören könntest. Und dann setzen so in den hohen Streichen die ersten Töne des Aida-Vorspiels ein. Darüber diese laue Sommernacht, das ist schon was ganz Besonderes. Und dass man einfach unter freiem Himmel ist, ja gut, das ist natürlich das Risiko. Es gibt auch die Wasserspiele von Verona, wenn dann am Abend das Gewitter vom See rüberzieht und dem Ganzen ein jähes Ende setzt, noch bevor Traviata gestorben ist oder sich Butterfly erstochen hat. Aber wenn der Abend gut geht, dann entstehen eben diese wunderbaren Momente, dass man in der Tosca sitzt und E luce van le stelle als Arie hört und drüber wirklich die Sterne leuchtet oder sogar vielleicht der Mond über den Arena-Rand draufzieht. Das sind schon magische Momente, das ist traumhaft, ja.
Gänsehaut, Thorsten, toll. Du redest so ein bisschen, als wärst du der Dauergast. Das warst du tatsächlich auch eine Zeit lang. Wie oft über den Daumen, Thorsten, warst du schon dort?
Oh, das kann ich nicht so ganz genau sagen, aber ich bin Anfang der 90er Jahre die ersten Male selber in die Arena gekommen und dann seit nunmehr 25 Jahren fahre ich mit Gruppen hin und mit den Gruppen haben wir immer zwei Aufführungen. Mhm. Und es gab Jahre, da habe ich 3 und 4 Reisen zur Arena gemacht. Also das gibt schon eine stolze Zahl von Aufführungen, wenn man es mal zusammenzählen würde. Und daraus ist eine wunderbare Freundschaft auch entstanden.
Und jetzt kommt die Geschichte mit deinem Dasein als Patenonkel.
Ich hatte dir das schon erzählt, ja genau. Da war ein junger Mann, damals noch Student, der sich als Platzordner da sein Zubrot verdiente und mich gleich fragte, kann ich Ihnen Ihren Platz zeigen? Und da ich aber wusste, wo mein Platz ungefähr ist, sagte ich etwas wirsch, nein, danke, und zog weiter. Und zwei Abende später kam ich wieder in die Arena und wieder fragte der, darf ich Ihnen Ihren Platz zeigen? Ich so, nee, danke, weiß ich schon. Und als ich das dritte Mal kam, fragte der mich nicht, ob er mir meinen Platz zeigen könne, sondern mit etwas vorwurfsvollem Ton, ma quante di queste Aida te ne dai? Wie viele dieser Aidas guckst du dir eigentlich an? Und ich sagte, ja, sorry, ich bin hier beruflich. Und so kamen wir ins Gespräch und daraus ist nun eben weit über 20-jährige schöne Freundschaft entstanden und ich inzwischen der Patenonkel der Kinder.
Das ist so süß.
Ja, das ist schön.
Und das ist ja vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, dass wirklich, wie du sagst, die Veronesen sehr offenherzig, sehr sympathisch und sehr nahbar sind.
Ja, natürlich, klar.
Wirklich ganz toll. Lass uns mal so einen kleinen Bummel machen. Du hast mir erzählt, auf den Touren mit deinen Gästen, da kommst du so ein bisschen durch die Hintertür, durch die Stadt oder in die Stadt. Was ich ja schon mal toll finde, weil so ein bisschen abseits oder es klingt nach einem Abseits der Touristenpfade möglicherweise.
Ja, natürlich. Ich meine, die Touristen ziehen vom Balkon der Julia zur Arena hin und zurück, ja, durch die Via Mazzini. Das ist eine tolle Straße. Die Haupteinkaufsstraße übrigens komplett marmorgepflastert. Mhm. Nicht in meiner schwäbischen Heimat regt man sich drüber auf, wenn irgendwo mal ein Zebrastreifen aus Marmor gelegt wird. Aber die Veronesen haben die ganze Stadt vorgepflastert und dann die eleganten Läden dazu. Und da entlang zu flanieren, fare la vasca, wie die Italiener sagen, wenn sie durch so eine Einkaufsmeile ziehen, nicht? Die Wanne rauf und runter sozusagen. Das ist schon schön, aber man möchte natürlich auch die Stadt weiter kennenlernen. Und Verona mit seinen vielen Altstadtgassen bietet da ja auch wunderbare Ecken. Und so komme ich gerne hinten an der Edge entlang. Und ich habe es vorher gesagt, die Edge, ein wichtiger Fluss. Und das ist auch großartig, wenn man auf der einen Seite so von Westen reinkommt. Da ist die Edge noch so richtig ein Gebirgsbach, so fast ein bisschen gletscherkriesiges Wasser. Ein paar Stromschnellen noch drin. Und wenn sie dann die Stadt umflossen hat, dann geht sie so als träger, fast schon ein bisschen schlammiger, breiter Strom in die Ebene. Das kann man schon erleben, wenn man da entlang spaziert. Und das ist ganz schön, das Edge-Ufer. Man hat den Blick hoch zum Castello San Pietro, wo die Stadt wahrscheinlich mal begründet wurde, wo Theoderich der Große, den wir als Dietrich von Bern aus der deutschen Heldensage kennen, seinen Sitz hatte. Und über die alte römische Brücke, den Ponte di Pietra, zieht man dann in die Stadt rein und kommt eben zu den wunderbaren, schönen alten Kirchen und Plätzen. Da ist der Dom mit einer ganz spannenden Fassade aus dem 12. Jahrhundert. Da ist aber auch die große Kirche St. Anastasia. Man kommt auf die Plätze und ich sagte das vorher schon, die Plätze gehen fast ineinander über. Die Piazza dei Signori, das ist wie das Wohnzimmer der Stadt, wie der Salone, wenn man so möchte. Ein Platz, der gar keine Straße hat, die offen in ihn reinführt, sondern jede Straße ist mit einem Bogen überspannt, sodass man wirklich wie durch Türen in einen geschlossenen Raum tritt, obwohl unter freiem Himmel.
Herrliche Vorstellung.
Und rundherum dann die alten Ratspaläste aus den verschiedenen Jahrhunderten. Das ist sehr, sehr schön. Auf dem Platz hat Dante sein Denkmal und Dante spielt für die Veronesen eine ganz große Rolle, denn Verona war der Fluchtort Dantes. Man hat ihn ja aus Florenz vertrieben und so hat er dann bei Can Grande della Scala, dem Herrscher aus der großen Familie, die Verona über fast 120 Jahre hinweg beherrscht hat, Zuflucht gefunden und ein großer Teil seiner göttlichen Komödie, seines Hauptwerkes, ist ja auch in Verona eben entstanden. Und da kommt man so richtig, ja, ins Weichbild, ins Wohnzimmer der Stadt, wenn man so möchte, und zieht dann über die anderen Plätze weiter. Zum Balkon der Julia natürlich, wo wir vorher ja nun schon waren, und bis zur Arena hinauf dann, ja. Mhm.
Ich glaube, die Strecke läufst du mit verbundenen Augen, so wie du klingst. Wenn du so zurückdenkst, Thorsten, gab es mit deinen Gästen vielleicht eine nette kleine Episode, die du heute noch gerne erzählst, unter Sternenhimmel, bei gutem Wein vielleicht möglicherweise?
Ja, da gibt es natürlich viele wunderbare Episoden. Und eine wunderbare Geschichte ist, dass ich mal zu eben diesem Balkon der Julia kam. Mhm. Und es war ein Vormittag und es ist viele Jahre her, da war noch nicht so viel Trubel unter dem Balkon wie heute. Es waren nur ein paar Leute da und machten Fotos. Und plötzlich trat oben auf den Balkon ein junges Mädchen in einem wunderbaren weißen Sommerkleid. Und alle schauten hoch und, ah, schau mal, Julia. Aber was man da unten nicht wusste, sie war nicht alleine dort, sondern sie hatte ihren Freund dabei. Und der war aber noch innen in den Räumen und merkte, dass seine Freundin da draußen wohl irgendwie Aufsehen erregt und kam mit auf den Balkon raus. Und alle, oh, Romeo ist auch da, nicht? Und er kapierte die Situation sofort, nahm sie in den Arm und küsste sie und alle applaudierten. Und das war so wunderbar, weil das war Romeo und Julia live einfach aus dem Moment raus geboren, ohne Schauspiel, ohne große Oper. Ja, das war schön.
Wunderschön. Noch ein Gänsehautmoment so gegen Ende. Thorsten, du hast so viel Schönes erzählt aus Verona, so tolle Geschichten von diesen Menschen da in dieser traumhaften Stadt mit so viel Liebe für deinen Beruf. Was ist denn, wenn du jetzt mal auf deine Tätigkeit blickst, wirklich für dich das Besondere daran? Also wann sagst du, hey, das hier ist meine Definition von Glück, von intensiver Leben?
Ach ja, weißt du, wenn man eine Stadt so gut kennt, dann erlebt man natürlich seine Momente in der Stadt. Und dabei hat man die Gäste und die kennen die Stadt nicht so gut. Die müssen erst anfangen, die Stadt zu leben, zu erleben. Und ich glaube, es gibt solche kleinen Details, auf die man hinweisen kann. Diese kleinen historischen Verbindungen und Zusammenhänge zu zeigen. Zum Beispiel, wenn ich mit den Leuten zur Arena gehe, da kommt man auf dem Liston, den ich vorher schon erwähnt hatte, vorbei und da erinnert eine große Marmortafel an Garibaldi, der dort zum Veroneser Volk sprach im 19. Jahrhundert. Die italienische Einigung war so gut wie abgeschlossen, aber Rom gehörte noch nicht dazu. Und Garibaldi wusste ja, wenn Rom caput mundi das Haupt der Welt sein, sondern noch nicht mal die Hauptstadt Italiens ist, dann kann daraus nichts werden aus dieser Einheit Italiens. Und so zog er durchs Land und hat allen geschworen, einen eindrücklichen Schwur mit nur drei Worten. Roma o morte, Rom oder Tod. Und die Geschichte hat es gut mit den Italienern gemeint. Rom konnte bald genommen werden. Und just in dem Moment, als Italien in diesem Triumph nationaler Einheit da ist, da entsteht Verdis Aida. Und natürlich haben die Italiener, als man die Aida dann in der Scala erst aufführte, geschrieben war sie ja für Kairo, diesen Triumphmarsch, dieses Gloria Legito, nicht als einen Ruhm Ägyptens gehört, sondern als ihren Ruhm Italiens, das jetzt geeint war. Und wenn man sowas weiß, Roma o morte, und dann den Triumphmarsch hört, dann kann man in die Arena gehen und hört den vielleicht ein bisschen mit anderen Ohren, mit italienischen Ohren, hört diese nationale Identität, die dieses Werk für die Italiener bedeutet und damit auch diese nationale Begeisterung, die die dabei haben, wenn ein Triumphmarsch dann aufgeführt wird. Und das sind solche kleinen Momente, die kann man gutieren und dann machen sie viel Spaß und Freude und machen intensives Erleben. Wenn man es nicht weiß, kann man trotzdem eine schöne Aida haben. Aber es ist eben dieser kleine Moment Mehrwert, glaube ich, der entstehen kann.
Welch ein Schlusswort. Also ich glaube, Verdi und Shakespeare werden stolz auf dich. Lieber Thorsten, das hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, für die kleine Zeitreise durch Verona, den Spaziergang mit dir durch diese spannende Stadt. Es hat wirklich großen Spaß gemacht.
Gerne, mir auch. Komm einfach mal mit nach Verona.
Super gerne, das muss ich jetzt nach dem, was ich gehört habe und das mache ich auch gerne. Und wenn Sie zu Hause oder unterwegs, wo immer Sie uns gerade hören, noch mehr über die Reiseleiterinnen und Reiseleiter erfahren möchten, gehen Sie auf studiosus.com, da gibt es auch noch mehr Folgen von diesem Podcast, jede Menge Infos zu allem, was Sie zu Ihrer Reise wissen müssen. Das war Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Intensiver Leben. Der Reisepodcast von Studiosus.